Als wir in einer der Sitzungen der Übergangsleitung darüber sprachen. Ich habe jetzt, seitdem ich die Übergangsleitung begleite, seit im Sommer, seit Wolfgangs Heimgang, bin ich bei den Leitersitzungen dabei, haben wir das Nehemia-Buch genommen, um uns daran als Leiter inspirieren zu lassen, wie Gott Gemeinde baut und was Leiterschaft für die Gemeinde bedeutet. Aus dem Buch Nehemia, also einem historischen Berichtsbuch, geistliche Prinzipien des Leitens abzuleiten. Und wir kamen an diese Passage, die wir heute jetzt gerade auszugsweise gehört haben. Und ich habe die Brüder gefragt, was haltet ihr davon? Sollten wir das nicht auch nutzen für diesen Gottesdienst, wenn ich sowieso hier sein kann und heute Ältestenwahlen sein werden? Wird das passen? Jetzt kam Franks Tod dazu und natürlich habe ich mich gefragt, wird das ineinander greifen? Ergibt das Sinn? Dieses Thema, wie kann man Widerständen widerstehen? Und interessant ist, dass das Buch Nehemia von Anfang an und durchzieht immer wieder von der Gemeinde spricht. Also es geht um die Gemeinde Israel, um das auserwählte Volk, das aber Nehemia immer wieder als im Namen Gottes, als die Gemeinde Gottes bezeichnet. Und das ist auch der Grund, weshalb man das Buch Nehemia, auch inhaltlich kann man das gut beobachten, feststellt, es ist einerseits eine Biografie, ein Stück Geschichte dieses Volkes Israel und doch zutiefst ein geistliches Lehrbuch, auch anwendbar für die christliche Gemeinde, weil es derselbe Gott ist. Und die Herausforderung für die Gemeinde Gottes, sei es jetzt damals das alte Israel, sei es heute die christliche Gemeinde, ist im Prinzip in drei Bereichen angefochten. Und Nehemia beschreibt das. Das eine sind Widerstände, die von außen kommen können, aus der Gesellschaft. Und das, was wir heute lesen, was wir heute gehört haben, sind in dieser Passage im Wesentlichen erstmal Angriffe von außen. Was wir jetzt gerade aktuell, was ihr als Ortsgemeinde miteinander erlebt, auch in diesem Jahr, Wolfgang Louis Tod war schon der erste große Schrecken, zumindest von dem ich jetzt weiß, in dieser Gemeinde, in diesem Jahr. Jetzt ist Frank so überraschend heimgegangen. Das macht was mit uns so. Ne? Und ich denke, dass diese Angriffe, die wir bei Nehemia gleich oder gerade gehört haben und ich auslegen möchte, kann auch der Böse sein, Gottes Gegenspieler, wobei das kein echter Gegenspieler ist, weil Satan ist nicht auf Augenhöhe mit Gott. Ne? Aber der Feind Gottes, der Feind der Gemeinde, können auch die unsichtbaren Kräfte sein. Im Epheserbrief heißt es, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Also das, was uns auch anficht, was uns schwer wird, was uns menschlich gesehen, mental eigentlich schier überfordert, das sind eben Kräfte, die nicht einfach nur politische Angriffe sind, wie jetzt hier von diesen vier Männern, die wir jetzt stellvertretend im Buch Nehemia lesen, sondern das sind, wir haben einen, der versucht, die Gemeinde Gottes von außen wirklich zu bedrängen und sie zu erschüttern, sie am besten ganz klein zu machen, zu entmutigen und ihnen die letzte Kraft, die sie vielleicht haben, noch zu nehmen. Und das Dritte ist, das werden wir aber heute nicht aufmachen, das ist aber auch nochmal ein interessanter Blick, die Anfechtungen, die in der Gemeinde selbst sind, aus ihnen heraus. Das wird in den Kapiteln später bei Nehemia nochmal deutlich. Also die eigentliche Not, die Gemeinde damals in Israel hatte, in ihrer eigenen Sündhaftigkeit und ihrer eigenen Unvollkommenheit, obwohl sie zu Gott gehörten. Aber das ist heute nicht unser Thema und vielleicht ist es auch ganz gut, dass Gott es so geschenkt hat, er wusste ja, auf welchen Tag wir heute stoßen werden. Und was heute an diesem Tag miteinander, was wir erleben werden, dass gerade vielleicht diese Passage und dieser Teil für uns bedeutsam sein wird. Also wir haben nicht mit Fleisch oder Blut zu kämpfen, sondern mit den Mächtigen und Gewalten, mit den Herren dieser Welt, die über die Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Man kann diese Passage als ein großes Damoklesschwert für sich empfinden. Das ist damit nicht gemeint, sondern das soll uns vor allem helfen, diese reale Welt auch sich immer wieder bewusst zu sein. Und als Gotteskinder ist es eben der Unterschied zu Menschen, die ohne Christus sind. Gottes Kinder wissen, dass die Ereignisse in dieser Welt, die Dinge, die wir jetzt so erleben, nicht einfach nur irdische Ereignisse sind, die einfach in der Geschichte eines Menschen, einer Gemeinschaft, einer Gemeinde, einer Kultur passieren, sondern es gibt mehr, als wir sehen. Das will uns auch damit Paulus sagen, wenn er das an die Epheser geschrieben hat. Und zugleich dürfen wir auch wissen, egal welche Kämpfe da sind. Und es können sogar Ortsgemeinden eingehen. Keine der Gemeinden, die im Neuen Testament erwähnt werden, der christlichen Gemeinde, existiert heute noch. Aber das Reich Gottes ist trotzdem weiter gewachsen. Und es gibt über die Maßen viele gläubige Menschen auf dieser Welt, die Christus nachfolgen. Jesus hat das damals mal zu Petrus gesagt, auf diesen Felsen, legen wir jetzt diesen Vers nicht aus, da geht es nicht um Petrus, dass er der Fels ist, auf den Gott seine Gemeinde baut, Jesus seine Gemeinde gebaut. Aber er sagt ihm, auf diesem Fels, das ist nämlich Jesus selbst, werde ich meine Gemeinde bauen. Und diese Gemeinde, das ist die weltweite Gemeinde, die Gemeinde des Herrn Jesus, die wird nicht überwältigt werden, weil es Gottes Gemeinde ist. Und wenn wir jetzt im Buch Nehemia, da geht es darum, dass vor 70 Jahren ungefähr damals das Volk Israel in Gefangenschaft geführt worden war. Ungefähr 70 Jahre später kehrten sie in größeren Gruppen zurück. Der Tempel war schon wieder aufgebaut, aber die Stadtmauern waren noch zum Teil noch stark beschädigt. Und Nehemia kehrte dorthin nach Jerusalem zurück und ermutigte die Gemeinde, die Ortsgemeinde, ihre Stadtmauern wieder aufzubauen, weil sie eben in Gefahr waren. Stadtmauern wurden erfunden, um sie zu schützen. Und darum war diese Stadtmauer wichtig, um diese Gemeinde Israel, also sie steht eigentlich symbolisch für die Herausforderung, die eine Gemeinde haben kann, diese Stadtmauern wieder aufzubauen. Und das Wort Gottes lehrt uns, wie die Gemeinde des Herrn Jesus sich den Widerständen stellen kann. Also in der Sehnsucht und in dem Wunsch, ja, wir wollen diese Stadtmauer wieder aufbauen, um damit Gott Ehre zu geben. Denn das ist eine Begründung, die Nehemia seinem Volk gab. Er sagte, lasst uns diese Stadtmauer wieder aufbauen, damit wir nicht mehr Schande sein, damit man nicht mehr über die Gemeinde Gottes lästert. Wir wollen eine starke und stabile Gemeinde sein, eine stabile Stadt sein, in der die Menschen, die nicht zu uns gehören, keinen Grund mehr haben, weiter über unseren Gott zu spotten. Das war in Nehemia Kapitel 2, Vers 16, 17 und 18. In deiner Begründung, warum sollten wir uns um unsere Stadtmauer kümmern? Warum sollten wir uns um unsere Ortsgemeinde kümmern? Um unsere Neukirchener Gemeinde, Christusgemeinde Neukirchen. Warum? Weil es um die Ehre Gottes geht. Dafür setzen wir uns ein, mit unseren Möglichkeiten. Nicht mehr als unsere Möglichkeiten, aber mit den Möglichkeiten, die jeder Einzelne hat. Wenn man sich das Kapitel 3 anschaute, dann sieht man, wie viele Leute sich engagierten, sich einbrachten. Hast du die PowerPoint? Hast du keine PowerPoint? Okay, dann ohne PowerPoint. Kriegen wir hin, okay. Interessant ist, dass wir lesen, symbol oder eigentlich stellvertretend, von vier Männern beziehungsweise auch Vertretern von vier Nationen. Es gibt einmal diesen Sanballat, der wird erwähnt. Er war ein politischer Führer etwas nördlich von Jerusalem. Dann gibt es Tobia, der ammonitische Knecht, heißt es. Die Ammoniter waren östlich von Jerusalem, östlich von Israel. Dann gibt es Geshem, den Araber. Diese arabischen Stämme lagen südlich von Juda. Und dann gibt es noch mal im Westen Aschdod, das liegt im heutigen Gazastreifen. Das heißt, in alle vier Himmelsrichtungen war die Gemeinde Israel angefochten. Überall um sie herum waren Feinde. Das waren in dem Fall auch politische Feinde. Also die ihn wirklich ans Leder wollten, die wirklich ihr Leben zerstören wollten. Es heißt über sie, dass sie das Volk Gottes hassten. Sie hassten das Volk Gottes. Es heißt vorhin in Nehemia 2, Vers 10, als diese Männer erfuhren, dass jetzt dieser Nehemia kam und dass er kam, um den Israeliten, um dieser Gemeinde Israel zu helfen, ihre Stadtmauer aufzubauen, um wieder eine Gemeinde zu sein, die Gott Ehre gibt mit ihrer Existenz, mit ihrem Dasein. Da heißt es, Sie waren zornig darüber, dass jemand kam, der der Gemeinde Gottes Gutes wollte. So steht es dort. Sie waren zornig darüber, erbost darüber, dass jetzt jemand kam, damit war Nehemia gemeint, dass da jemand kam, der der Gemeinde Gottes Gutes, der Gemeinde Gottes Gutes wollte. Gottes Gegenspieler, dieser Feind, manchmal auch in unserem Kontext, auch als Ortsgemeinde, es mag Menschen geben, die die Gemeinde Gottes hassen, weil sie Gott selber hassen. Also müssen sie die, die zu Gott gehören, auch hassen. Ich hoffe, ihr kennt kaum jemanden, der so ist. Aber manche erleben das so. Und wenn wir es äußerlich in dieser Gesellschaft hoffentlich nicht erleben, gerade wurde für die verfolgten Christen hier gebetet, ja? Manche erleben das wirklich radikal, brutal in ihrem Leben, weil sie in einer Kultur leben, wo Christen tatsächlich verfolgt werden. So wissen wir doch, dass wir nicht nur gegen Fleisch und Blut, also nicht nur mit Menschen zu tun haben, sondern von einem, der möchte, dass die Gemeinde zerstört wird. Und der es hasst, wenn da Gottes Kinder sind, die die Gemeinde lieb haben und sich in diese Gemeinde investieren, damit Gott gut dasteht. Wenn wir heute Mittag unsere Ältesten wählen wollen, dann musste ich daran denken, an eine Szene von König David. Ich habe jetzt gerade die Stelle nicht im Kopf, aber mir fällt gerade, also die genaue Textstelle, aber ich weiß von dieser Szene. Es gab von einem König Haram oder so, der schickte Material, damit damals David sein Haus bauen durfte, König David und so weiter. Und dann war für ihn eine interessante Logik. Er sagte, anhand dessen, dass die eigentlich Feinde Israel sind, Material schicken, damit der König von Israel sein Haus bauen darf, merken wir, Gott liebt seine Gemeinde, sein Volk Israel, er liebt seine Gemeinde, weil er ihnen einen König schenkt. Wisst ihr, ich war schon berührt, als ich im Februar von eurer Gemeindeversammlung erfuhr, wie ihr einstimmig eure Übergangsleitung gewählt habt. Ich habe mit Wolfgang damals darüber gesprochen. Das hat uns tief berührt, dass ihr damals diese Einmütigkeit von Gott bekommen habt, diese Übergangsleitung zu berufen. Jetzt haben wir ein gutes halbes Jahr später und wir haben zwei Brüder, die bereit sind, nachher werden wir ihnen nochmal zuhören, die bereit sind zu sagen, ja, wir wollen dieser Gemeinde, Ortsgemeinde vorstehen. Wir lassen uns berufen. Es ist eine Fürsorge Gottes. Als ich Wolfgang im Krankenhaus besuchte, waren wir uns darin einig, ja, Gott kümmert sich um unsere kleine Gemeinde in Neukirchen, um unsere Christusgemeinde, weil er uns Menschen schenkt, die bereit sind, dieser Gemeinde zur Verfügung zu stehen als Leiter. Und der Böse schafft es nicht. Ist das nicht schön? Also, Widerstände gibt es reichlich und ich möchte euch heute Morgen in diese Logik mit reinnehmen, dass die Gemeinde Gottes aber eben nicht allein an Leitern hängt, sondern dass wir sehen, wie Leiter eben auch angefochten sind, herausgefordert werden und darum brauchen die Leiter, sie wollen der Gemeinde grundsätzlich helfen, dass sie stabil und stark bleiben und gleichzeitig brauchen sie auch die Gemeinde, die mitgeht und auch mit ihren Leitern gemeinsam Gemeinde lebt. Also es folgen Herausforderungen für die Gemeinde und auch eine Beständigkeit durch die Gemeinde. Ich möchte euch heute Morgen mit diesem geistlichen Beitrag helfen, euch oder euch ermutigen, dass ihr selber Teil darin seid, Beständige zu sein in der Gemeinde, durchzuhalten, durchzutragen, ein Teil dessen zu sein, das Gemeinde lebt. Und wir haben vorhin in Vers 2, Vers 19, ich lese einfach immer wieder nochmal von dem, was wir gehört haben, damit wir uns reinfinden. Ah, guck mal, da kommt genau die richtige Stelle. Vielen Dank. 2, Vers 19, es hieß dort, als Sanballat, der Horoniter, und Tobia, der ammonitische Knecht, und Geshem, der Araber, das hörten, ne, dass die Mauer wieder aufgebaut wurde, spotteten sie über uns und verachteten uns und sagten, was ist das, was ihr tut? Wollt ihr vom König abfallen? Ja, mit Spott müssen wir rechnen. Und es kann sein, dass Leute auch um uns herum spotten oder sagen, ach, diese kleine Gemeinde, oder die sind viel zu fromm oder mit ihrer Art, wie sie Theologie verstehen und wie sie das Wort Gottes auslegen. Damit haben die sowieso keine Zukunft. Ich habe so viele Leute gehört, die gesagt haben, ihr als evangelische Gesellschaft habt keine Zukunft. mit eurem konservativen Schriftverständnis. Es wird genug gespottet, auch von Leuten, die mehr oder minder gläubige oder fromme Leute zu sein scheinen. Manche unterstellen unserem Schriftverständnis nach, dass wir demokratiefeindlich seien oder so. Unterstellungen. Damit müssen wir rechnen, oder das können wir schon mal erleben. Ihre Antwort darauf, wir sehen immer wieder von diesen Anfechtungen, die Sie erleben, gibt es immer eine Antwort darauf. Da antwortete ich, Nehemia, diesen Männern: Der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen. Denn wir, seine Knechte, haben uns aufgemacht und wir bauen. Ihr habt keinen Anteil und keine Rechte, kein Gedächtnis in Jerusalem. Also wo immer wir als Gotteskinder angefochten sind, als Gemeinde angefochten werden, wo man uns entmutigen will, sei es proaktiv durch Menschen oder vielleicht auch durch schwere Situationen, wie ihr sie jetzt gerade durchmacht. Und Gedanken, die uns vielleicht kommen, eine Logik, Gott habe uns verlassen oder was macht er mit uns oder straft er uns oder wo auch immer. Der Böse versucht uns irgendwie zu verunsichern, zu sagen, hä? Du hast kein Recht, auf mich so, mit mir so zu reden. Du hast keinen Anteil an der Gemeinde Gottes. Der Böse hat keinen Anteil. Gottlose haben keinen Anteil, irgendetwas darüber zu sagen, wie unsere Gemeinde ist. Wie Gotteskinder das Wort Gottes verstehen. Was wir miteinander tun wollen, um Menschen für Christus zu begeistern und sie neu, mindestens erstmal neugierig zu machen, dass sie vielleicht nach Gott fragen können. Und dann springen wir mal rüber in das nächste Kapitel 3, Vers 33. Da hieß es, ich lese drei Verse. Als aber Sanballat hörte, dass wir die Mauer bauten, wurde er sehr zornig, sehr entrüstet und sie spotteten über die Juden. Und er sagte zu seinen Brüdern und dem Heer in Samaria: Was machen diese erbärmlichen Juden? Wird man sie so lassen? Werden ihre Opfer was bringen? Werden sie wirklich in diesen Tagen ihren Plan erfüllen können? Werden diese Steine wieder lebendig werden, dass man sie verbauen kann? Wollen sie aus einem Schutthaufen, der verbrannt ist, etwas schaffen? Aber Tobia, der Ammoniter, der sagte neben ihm: Ach, lass sie bauen. Ein Fuchs wird raufspringen. Und er wird diese Steine der Mauer zerstören. Ey, wir mögen uns manchmal so kraftlos fühlen und denken, na, hat das was gebracht? Ich habe keine Ahnung, was wird den Weihnachtsmarkteinsatz bringen? Ja? Oder wenn man dann denkt, Mensch, war mir heute Morgen bewusst, ja, dass Frank bei euch eine treibende Kraft darin ist, in diesen Weihnachtsmarktaktionen bei dieser missionarischen Sache dabei zu sein. Und dann denkt man so, jetzt fehlt uns wieder einer oder so. Versteht ihr? Wir können dann entmutigt werden und denken, jetzt werden wir noch schwächer und es wird uns noch mehr genommen an Möglichkeiten. Feinde wurden zornig, heißt es. Und wir können uns alles Mögliche, kann man uns erzählen oder uns verunsichern. Die Antwort von Nehemia ist sehr interessant auf diese Zornigen. Er betet zum einen, er redet mit Gott darüber und sagt: Höre, unser Gott, wie verachtet wir sind. Bring ihren Fluch auf ihren Kopf, indem du sie im Land ihrer Gefangenschaft der Verachtung preisgibst. Decke ihre Schulden nicht zu. Und ihre Sünde tilge nicht von dir. Denn sie haben dich vor den Bauleuten, also vor dem Volk Israel, erzürnt. Aber wir bauten die Mauer und fügten eins ins andere, bis an die halbe Höhe. Und dem Volk lag die Arbeit am Herzen. Ich finde es interessant, dass in all dieser Not und dieser Anfechtung, die die damals erlebten in ihrer Gemeinde, haben sie ihre Not ihrem Herrn gesagt, ihrem Gott, und gesagt, so sieht's doch aus. Und wir wollen nicht auf das hören, mach mit denen, können wir auch so beten, Jesus, mach mit denen, die dir Böses wollen, die deiner Gemeinde wirklich Böses wollen, weil die sie verachten oder spotten. Mach du mit denen, was du denkst. Wir wollen treu bleiben, wir wollen weitermachen, wir lassen uns nicht entmutigen, wir geben nicht auf. Und egal, was man über uns redet, über das, was wir hören oder das, was wir selber manchmal denken, über unsere Schwachheit und unsere Begrenztheit, davon wollen wir uns nicht beeindrucken lassen. Wir sagen das unserem Herrn und sagen, wir machen unser Ding, von dem wir wissen, dass das unser Auftrag ist. Darin bleiben wir treu. Und du machst dein Ding mit den Leuten, die meinen, dass sie uns das Leben schwer machen müssten. Es heißt dann weiter, sie wurden sehr zornig. Sehr zornig. Verse 1 und 2 in Kapitel 4. Als aber Sanballat, also die bauen ja weiter, ne? Die ziehen durch. Also nimmt der Zorn zu. Als aber Sanballat, Tobia, die Araber, die Ammoniter und die Aschdoditer hörten, dass die Mauern zu Jerusalem wiederhergestellt wurden und dass sie angefangen hatten, die Lücken zu verschließen, wurden sie sehr zornig. Sie schlossen sich zu einem Bund zusammen, um zu uns zu kommen und gegen Jerusalem zu kämpfen und darin Verwirrung anzurichten. Und da merke ich auch, kann man eigentlich beobachten, wie auch Gemeinden auch angefochten werden, Verwirrung entstehen, zum Beispiel durch theologische Dinge, wo Gemeinden verunsichert werden und sagen, sind wir hier auf einem guten Kurs? Ist so, wie wir Gemeinde verstehen, wie wir das Wort Gottes verstehen, sind wir da auf dem richtigen Weg? Sie versuchten damals ganz praktisch, ne, irgendwie, das kann man später lesen, wie sie auch strategische Pläne haben, über nachts irgendwie in die Stadt reinzukommen, bevor die Mauer ganz geschlossen ist, noch irgendwie die Stadt zu stürmen und so weiter. Verwirrung zu stiften, heißt es hier. Und der Böse versucht auch, eine Gemeinde zu verwirren. Und in einer Not und in einem Schmerz, in einem Eindruck von Überforderung ist man natürlich umso anfechtbarer. Man ist ja viel, viel weicher, viel sensibler. In einer traurigen Situation oder in einer überforderten Situation, dünnhäutig, ne? Dann ist man dünnhäutiger. Und wenn eine Gemeinde in einer herausfordernden Situation ist, ist die Gefahr umso größer, dass man denkt, naja, vielleicht müssen wir es dann doch so oder so machen oder anders machen. Und man kann sich darüber dann auch noch, kann man noch in Zank und Streit kommen, weil der eine diesen Vorschlag macht und der andere jenen Vorschlag und sind wir da auf dem richtigen Weg und man hat unterschiedliche Meinungen. Nehemia reagiert darauf. Ist immer wieder interessant. Zu jeder dieser Herausforderungen gibt es immer eine Antwort darauf. Die Antwort lautet ganz einfach, 3 und 4. Wir beteten zu unserem Gott. Und dann stellten wir Wachen gegen sie auf, bei Tag und bei Nacht. Und Juda sagt, also damit ist das Volk gemeint, die Gemeinde, die Kraft der Träger ist zu schwach. Es gibt zu viel Schutt. Wir können an der Mauer nicht weiter bauen. Also sie merken selber, die Herausforderungen sind so massiv. Aber es ist interessant, dass sie beides haben. Sie beten und flehen zu Gott und sagen, an wen sollen wir uns wenden in unserer Hilflosigkeit, in unserer Begrenztheit. Aber sie sind sich schon bewusst, das machen wir hier, das ist keine Party, das, was sie hier machen. Das ist nicht, wir strotzen nicht voller Kraft. Eine Freundin hat gebeten und sagt, Jesus, wir haben gesungen, ich will mit dir übers Wasser gehen, eigentlich kann ich das gar nicht wirklich beten. Genau, und doch können wir es beten, dürfen wir es beten. Ja? Sagen, Jesus, bitte, einer kam mal zu Jesus, sagte, ich glaube, aber hilf meinem Unglauben, sagte mal so ein Vater, ne? Sein Kind war so krank. Jesus fragt, glaubst du, dass ich heilen kann? Ja, sag, ja, ich glaube schon, aber ich bin auch so voller Zweifel. Hilf meinem Unglauben. Gott erwartet nicht, dass wir in allem souverän sind und Souveränität ausstrahlen und sagen, ja, mit Gott schaffen wir das schon. Und als macht er das nichts mit uns. Aber das, was es mit uns macht, das mit unserem Gott zu teilen und zu sagen, so, hier bin ich. Hier sind wir als Gemeinde. Wir lassen uns davon nicht runterziehen. Egal, was auf uns einströmt. Wir reden mit unserem Gott darüber. Und dann heißt es in Vers 5, unsere Widersacher dachten, sie sollen es nicht wissen. Sie sollen es nicht merken, bis wir mitten unter sie kommen und sie erschlagen und ihr Werk verhindern werden. Die Feinde versuchen einzudringen, ungesehen. Und Satan, der Teufel, Gottes Widersacher, macht es subtil. Eine Gemeinde geht in aller Regel, zerlegt sich nicht eine Gemeinde von jetzt auf gleich. Das geht peu à peu. Durch Mutmaßungen, durch Unterstellungen, durch Verängstigungen. Menschen, die Angst haben, die drohen, aggressiv zu werden. Oder sind fein, so dünnhäutig, nicht feinfühlig, sondern dünnhäutig, ja? Wer Angst hat, überreagiert in aller Regel. und ist in aller Regel nicht in der Lage, objektiv abzuwägen, diese Mimik, dieser Ton, dieser Spruch, dieses Verhalten von dem anderen. Und dann kommen Mutmaßungen, dann baut man auf Mutmaßungen auf, macht sie zu Fakten, entscheidet aufgrund eines Eindrucks, den man von dem anderen hatte, von irgendeinem Satz oder so, ja. Wo versucht wird, Einfluss zu nehmen auf unser Denken, in Konsumhaltung, erlebnisorientiert, materialistisch zu denken, was auch immer. Verführung zur Sünde oder das, von dem früher unsere Väter oder wir selber noch lange gesagt haben, das ist doch Schuld, das ist doch Sünde, auf einmal wird es relativiert, weil die Gesellschaft vielleicht Einfluss nimmt, ja? Von außen so langsam, peu à peu. Die Gesellschaft prägt uns mit, ist doch völlig klar. Es wäre Quatsch, das nicht zu behaupten, ja? Und jetzt zu gucken, wow, schleichen langsam, sie sollen es gar nicht merken, dass wir unter sie kommen, sagen die Feinde der Gemeinde. Nehemia antwortet darauf in den Versen 6 bis 8. Als aber die Juden hörten, die nämlich dort wohnten, die neben ihnen wohnten, neben diesen, also man muss sich das Land vorstellen, es war ja jetzt bevölkert worden in den 70 Jahren, wo das Volk Israel zum großen Teil verschleppt worden war. Es war ja nur eine kleine Gruppe zurückgekommen. Von etwa 40.000 Menschen sind überhaupt nur zurückgekehrt, von denen, die weggeführt wurden. Das war ein Millionenvolk, dieses Volk Israel. 40.000 sind überhaupt nur zurückgekehrt. So, das heißt, dieses Land war jetzt bevölkert worden von arabischen Stämmen und so weiter, von diesen Leuten, die wir gerade gelesen haben. Das heißt, die sich jetzt niederließen in Jerusalem und um Jerusalem herum, wohnten jetzt mit diesen Völkern, ja, mit diesen Gottlosen und den Hassern Israels zusammen. Und sie bekamen also jetzt mit, dann doch mit, was da passieren sollte. Als aber die Juden, die neben ihnen wohnten, das mitbekamen. Und sie sagten es uns wohl 10-mal aus allen Orten, an denen sie mit uns wohnten, da setzte ich unter ihnen die Plätze hinter der Mauer in die Gräben, das Volk nach ihren Sippen, mit ihren Schwertern und Lanzen und Bogen. Und ich besah es und machte mich auf und sagte zu den Ratsherren und Obersten und dem ganzen Volk, fürchtet euch nicht vor ihnen. Denkt an den Herrn, der groß ist, der schrecklich ist. Und kämpft für eure Brüder, für eure Söhne, für eure Töchter, eure Frauen. Kämpft sogar für eure Häuser. Also egal, was kommt, wir geben nicht auf. Er ist ein Ermutiger. Nehemia ist ein Ermutiger. Das ist großartig. Und er hilft ihnen, ermutigt sie dazu, durchzuhalten, weiterzumachen, egal, was ihr gehört habt. Und jetzt heißt es, wir haben es bestimmt 10-mal davon gehört, von den bösen Plänen über unser Volk, über unsere Gemeinde. Und er ermutigt, sagt, wir haben einen größeren Volk. Jetzt habe ich für euch eine Folie mit dem, was jetzt passiert. Die Textpassagen sind ganz klein, aber ich hebe immer einzelne Begriffe raus. Und ich habe das Ding auch nachher mal auf ein kleines Blatt ausgedruckt. Wenn ihr nachher sagt, das ist interessant, die Auflistung, weil die ziehe ich jetzt einfach nur durch. Bam, 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 bam. Das kann man sich nicht merken. Das müsst ihr auch gar nicht. Aber wenn ihr wollt, ich lege das Ding gleich dahin, macht euch ein Foto. Und wann immer ihr mal in euer Smartphone schaut, dachte ich, oh ja, aha, das macht Gemeinde aus. So können wir einander, können wir helfen, in Widerständen, also wo Widerstände auf uns eindringen, diesen Widerständen zu widerstehen. Dann nehmt ihr einfach diese Dinge, die wir aus Nehemia lesen, was die Gemeinde macht. Also, du zappst für mich durch, da hinten, bam, bam. Also, sie beten miteinander, heißt es in 2 Vers 20. Also erst bauen sie, ich glaube, erst mal bauen, genau, sie bauen. Also sie bleiben dran und geben nicht auf, sie machen alle ihre Jobs. Das zweite ist, sie beten miteinander. Sie sind mit ganzem Herzen dabei. Sie sind strukturiert. Sie überlegen sich auch, wie gehen wir auch vor, damit die Gemeinde geschützt bleibt. Sie sind fleißig. Sie geben nicht auf, Kapitel 3, Vers 38. Sie sind wachsam, Tag und Nacht. Es gibt also nicht nur so eine Sonntagsgemeinde, ja? Sondern unter der Woche sind sie wachsam, dass der Feind auch jeden persönlich nicht angreifen kann. Sie sichern, sie halten zusammen, Vers 4, Vers 6. Sie sichern ihre Gefahrenstellen ab. Also sie machen sich auch bewusst, wo sind wir angreifbar? Wo sind wir als Ortsgemeinde, wir als Neukirchner Gemeinde, ne? Christusgemeinde, wo sind wir auch anfechtbar? Wo sind unsere Schwachpunkte? Dass wir da rangehen und die mal ansprechen. Sie bewaffnen das Volk. Da ging es tatsächlich um Speere und Lanzen und Schwerter. Wir haben die geistliche Waffenrüstung, von der Paulus redet im Epheserbrief, ja? Sie rüsten auf. Wir wollen uns aufrüsten durch Gottes Geist mit den Dingen, was die Gemeinde braucht, Epheser 6. Sie ermutigen einander persönlich, sie sprechen einander persönlich und nebeneinander, sehen einander und machen einander Mut. Sie verweisen auf den Herrn, sie machen einander bewusst, wir haben doch unseren Gott. Sie verdeutlichen ihre Verantwortung einander, für ihre Familien. Wie lebst du dein Christsein in deiner Ehe? Wie lebst du dein Christsein mit deinen Kindern? Wie lebst du dein Christsein in deiner Sippe? Oder mit den Menschen, für die du Verantwortung hast? Verdeutlichen die Verantwortung für ihre Familien. Sie teilen Aufgaben ein. Die Ältesten standen voll hinter ihrem Volk, 4 Vers 10b, und sie helfen einander bei Angriffen. Sie bleiben gewiss, dass Gott kämpft. Das ist auch gut. Sie sind sich bewusst, am Ende sind es wir nicht. Gott will uns einsetzen, das machen wir auch. Aber am Ende wird es Gott sein, der uns gebraucht hat und der kämpft. Und sie sind ständig bereit, 4 Vers 17, sie sind ständig bereit, ihren Teil dazu zu geben, dass die Gemeinde Gottes leben kann. Ihre Leiter arbeiten ganz persönlich mit. Die Leiter sind motivierende Vorbilder. Und ich kann euch sagen, die Übergangsleitung habe ich erlebt. Ich freue mich total für euch, dass ihr diese Brüder berufen durftet, die Übergangsleitung waren. Heute sind zwei davon, die sich zur Ältestenschaft einsetzen lassen. Ich freue mich sehr für euch und mit euch, dass wir solche Leiter haben, die das Herz am rechten Fleck haben, auch vom Wort Gottes her. Ich kann euch das sagen. Die erste Frage, eine Mail, die ich bekam, die ich aus der Übergangsleitung bekam, sagt: Nils, gib uns mal eine Einschätzung zu einer theologischen Frage. Das war ihre erste Frage. Die erste Frage war nicht eine Strukturfrage. Eure Leiter haben mich als erstes gefragt, wie sollen wir an dieser Stelle mit dieser geistlichen Frage, mit einer theologischen Frage gut umgehen. Das sind geistliche Leiter, die ihr habt. Und ich möchte euch Mut machen, mit ihnen gemeinsam Gemeinde zu bauen. Die letzte Folie ist nachher eine große Übergangsfrage für euch, für dich selbst. Auf welche Weise willst du für deine Gemeinde einstehen? Eure Ältesten werden überfordert sein, wenn sie das rocken sollen. Ja, Nehemia hat die Stadtmauer nicht alleine gebaut. Seine Aufgabe war es, Leute in Berufung zu bringen, ihnen Aufgaben zu geben, sie zu ermutigen. Und dazu werdet ihr Leiter haben, die das mit euch machen. Ich darf mit euch beten. Lieber Jesus, hab Dank für Nehemia. Danke für seine Art, wie er deiner Gemeinde vorgestanden hat, damals vor 2.500 Jahren. Danke, dass wir das als geistliches Bild auch für unsere Gemeinde anwenden dürfen. Und danke, dass wir Hilfen bekommen, wie wir den Widerständen, also Dinge, die uns widerstehen wollen, wie wir ihnen widerstehen können. Danke für dein Wort, das uns inspiriert, das uns ermutigt, das uns Ideen gibt, die uns klare Beispiele gibt, wie das zu leben ist. Ich danke dir für diesen besonderen Tag heute, den wir miteinander erleben dürfen, in Schmerz und Schrecken einerseits und doch auch Gewissheit und Freude nach vorne andererseits. Danke, dass du in all dem unser Gott bist, auf dem wir uns verlassen dürfen, mit dem wir rechnen dürfen. Du baust deine Gemeinde, du bist der, kämpfst. Vielen Dank dafür. Amen.